Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Steine meiner Kirche predigen. Sie predigen jetzt 100 Jahre. Sie predigen nicht Sehenswürdigkeit, nicht schöne Lage, sie predigen ihn. Sie predigen unaufdringlich, einer ganzen Stadt ohne zu ermüden, den Gleichgültigen, den Zweifelnden, den Suchenden, den Sicheren. Sie predigen in einer Sprache, die jeder versteht, zu seiner Zeit. Irgendwann schaut immer jemand herauf. Keiner kommt hier ohne Predigt vorbei. Wenn ich mich unter den Turm stelle, bin ich ganz klein und verstumme. Wenn ich das Gestein berühre und mich anlehne, bin ich getröstet. Ja, liebe Gemeinde, 100 Jahre predigen Sie jetzt in der Tat die Steine des Turms der Zeller Stadtkirche St. Marien. Der Lyriker und Kirchenlieddichter Detlef Block hat ins Wort gebracht, was über den Predigtstil der Steine zu sagen ist. Und ich gebe zu, unser Eins als Prediger könnte neidisch werden, wenn er das hört. Sie werden nicht müde. Die Steine predigen in einer Sprache, die jeder versteht. Keiner kommt an ihrer Predigt vorbei. Und wenn ich mich anlehne, bin ich getröstet. Also, starke Prediger sind das, die Steine und der Kirchturm. Starke Prediger, und da fragt man sich eigentlich, warum man in Celle so lange auf den Predigtdienst eines Kirchturms verzichtet hat. Schläfriges Celle? Wie das in grauer Vorzeit dieser Kirche mit einem Turm einmal genau gewesen ist, liegt im Dunkeln. 1531 jedenfalls musste ein schöner hoher Turm, welcher mit Kupfer gedecket und mit einer umgehenden, güldenen Krone stattlich gezieret gewesen, er musste wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Und anschließend gaben sich die Zeller dann erstmal zufrieden mit ihren menschlichen Kanzelpredigern. Die müssen anscheinend so gut gepredigt haben, dass man einen Turm zu bauen darüber vergaß. Seliges Celle. Erst 350 Jahre später ahnte man dann wohl wieder etwas von der Predigtkraft und Predigtstärke eines Kirchturms. So ganz und so richtig überzeugt war man dann allerdings doch nicht davon, denn es dauerte. Es dauerte viele Spendenaufrufe und es dauerte den Verkauf von 4000 Büchern der Kirchenministerialbibliothek, bis dann endlich am 14. Juni 1914 der neue Turm seinen Predigtdienst antreten konnte. Fröhliches Celle. So predigen sie jetzt 100 Jahre. Die Steine des Turms, sie sind aber nur das eine. Sie sind es jedoch nicht allein. Denn der Turm und die Steine haben ja noch, wovon unser Eins als menschlicher Prediger nun wirklich nur träumen kann, die Steine des Turms haben noch ihre Predigthelfer, die Glocken. Die Glocken vom Turm, vier große an der Zahl. Und sie verstärken noch einmal, was die Steine eigentlich schon sagen. Die Glocken rufen zum Gottesdienst und zum Gebet. Sie predigen nicht Sehenswürdigkeit, sie predigen nicht schöne Lage, sie predigen ihn. Und die Zeiger der Turmuhr predigen auf ihre Weise auch. Sie künden Zeit und Stunde. Sie zeigen etwas. Sie zeigen, dass etwas seine Zeit, seine Stunde hat. Sie erinnern daran, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Sie predigen unaufdringlich einer ganzen Stadt, ohne zu ermüden. Und dann gab es noch zweimal am Tag, und es gibt ihn hoffentlich bald wieder, den Zeller Turmbläser, der die Menschen ihren Blick heben, zumindest ihre Gedanken unterbrechen lässt, zwischen die Schritte ihrer Geschäftigkeit tritt. Irgendwann schaut immer jemand herauf. Starke Prediger, sie alle zusammen, die am Turm und auf dem Turm und gemeinsam mit dem Turm ihren Dienst tun. Keiner kommt hier ohne Predigt vorbei. Manche mögen allerdings auch ihre Zweifel haben, ob das denn stimmt, ob das denn noch stimmt, ob das denn heute nach 100 Jahren auch noch stimmt. Verstehen denn die Menschen noch die Sprache der Predigt eines Turms? Weiß man noch, was die Kirchenglocken in die Stadt und ins Land hineinläuten? Erkennen Menschen noch die Choräle, die der Turmbläser bläst? Der Turm als Sehenswürdigkeit, ja, schöne Lage, auch. Aber dass der Turm ihn predigt? Hat vielleicht nicht schon eine religiöse Schwerhörigkeit eingesetzt ist, die taub ist gegenüber kirchlichen Lauten und kirchlichem Läuten. Ein christlicher Analphabetismus, der nicht mehr entziffern kann, die Zeichen und Symbole eines christlichen Abendlandes. Glaubensblindheit, die nicht mehr sehen kann, nicht mehr sehen will, den überkommenen Schatz an Frömmigkeit, der hier zu Hause ist. Jetzt denken Sie aber nicht, dass wir in unserer Zeit die Ersten wären, die von Blindheit und Taubheit, die von solchen Krankheitsbildern des Glaubens betroffen sein könnten. Zu seiner Zeit hat sich Jesus schon ernste Sorgen um die menschlichen Empfangsorgane als geistliche Sensorien gemacht. Denn immer wieder unterbricht er seine Gleichnisse, seine Reden mit der Aufforderung, wer Ohren hat, der höre. Und mehr als einmal stellt Jesus den Menschen um ihn herum die Diagnose. Er sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und ihr werdet es doch nicht verstehen. Und mit den sehenden Augen werdet ihr sehen und ihr werdet es doch nicht erkennen. Hören wir also mal, sehen wir also mal zu, was ein Kirchturm, was dieser Kirchturm hier in Celle mit seinen 74 Metern Höhe und die Glocken in seiner Spitze, was sie zusammen in diese Stadt hinein predigen. Zuerst einmal sagen sie dieser Stadt und der Welt, dass christlicher Glaube immer öffentlicher Glaube ist. Ein Glaube, der sichtbar und der laut werden will. So verschämt und privat, so hinterm Berg und im kleinen Kreis, wie wir oft auch die Religion und den persönlichen Glauben pflegen, es gehört ganz klar und ganz deutlich zu ihm, dass er auch laut wird, dass er anderen Menschen zu Gehör kommt, so weit weg sie von ihm auch sein mögen. Der Turm zeigt und die Glocken läuten dieses in die Welt hinein. Auch wenn gerade dieses unter uns immer wieder kontrovers diskutiert wird. Öffentlich sichtbare Symbole religiöser Art sind umstritten. Kopftuch, Ordenstracht, Kruzifix. Und es ist immer wieder einmal Gegenstand von Gerichtsurteilen, ob überhaupt und dann zu welchen Zeiten Kirchenglocken läuten dürfen. Wir wissen, dass Glockengeläut drückt keine vordergründige religiöse Botschaft aus, wie der Muezzinruf vom Minarett. Doch jeder Turm predigt. Jede Glocke schlägt ganz eindeutig für eine öffentliche Kirche und ein öffentliches Christentum. Jetzt steht der Turm da und ist nicht zu übersehen. Jetzt läuten die Glocken hier in Celle von ihm herab und sind nicht zu überhören. In unserem Land darf der christliche Glaube öffentlich sein. Aber jetzt stellt sich für uns hier eine ganz andere Frage. Ist diese Öffentlichkeit des Glaubens, die wir pflegen, eigentlich gedeckt mit einem Glauben, den wir im Herzen tragen? Ist der öffentliche Glaube gedeckt mit einem Glauben, den wir unter der Woche auch zu Hause haben bei uns? Ist der Glaube noch verwurzelt in Lebensgeschichten von Menschen, in den Familien, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Paaren und Freundeskreisen, Tischgebet, Abendgebet, Glaubensdebatte zwischen Jung und Alt, unter Kollegen oder am Küchentisch, gibt es das noch? Oder haben wir das persönliche Stehen und Gehen für unseren Glauben schon abgegeben? An die, die hier auf der Kanzel stehen, oder an die, die wir abends in den Talkshows sehen, an die kirchlichen Denkschriften, die immer mal wieder veröffentlicht werden, oder an die Presseerklärungen aus der Bischofskanzlei in Hannover. Lassen wir lieber über den Glauben in den Zeitungen diskutieren, ob wir zum Beispiel einen Gott brauchen, um zu glauben. So die Titelgeschichte des Spiegel in der vergangenen Woche. Oder ob wir unsere Kinder vom Pastor taufen lassen wollen oder ob wir sie nicht doch lieber vom neuen Beruf des Ritualdesigners ins Leben hineingefeiert wissen wollen. Darüber wurde in der Zeit zu Pfingsten debattiert. Von dem, was sich glaubensmäßig im ganz Kleinen formt und was sich zu Hause unter unseren Dächern abspielt, von dem, was jeder von uns persönlich an christlicher Tradition pflegt, von dem allem lebt ja der öffentliche Anspruch unserer Kirche. Wenn wir im Privaten als Einzelne nicht mehr von unserem Glauben sprechen, nicht mehr persönlich und individuell unsere Zeichen und Symbole zeigen, dann wird der öffentliche Anspruch, mit dem wir Kirchtürme erhalten und Glocken läuten lassen, dann wird das von innen heraus schal und kahl. Der weithin sichtbare Kirchturm hat nur dann sein Recht, wenn wir als einzelne Christen mit unserem Christsein nicht undeutlich werden. Und das öffentliche Läuten der Glocken hat nur dann Überzeugungskraft, wenn wir persönlich mit unserem Glauben nicht verstummen, wenn wir keine Leisetreter unseres Glaubens sind oder es werden. Liebe Gemeinde, laut oder leise, öffentlich und privat? Da gibt es ganz sicher einen festen Zusammenhang. Aber es wäre nun auch ganz falsch, wenn wir da einen Gegensatz konstruieren würden. An Jesus können wir sehen, wie das Öffentliche und das Private, wie das nach außen und das Innenleben des Glaubens zusammengehören. Jesus hat seine Leute zum Beten ins Kämmerlein geschickt. Und zugleich hat er sie aufgefordert, ihr Licht öffentlich leuchten zu lassen, vor den Leuten. Jesus hat das kleine private Gespräch gesucht und stand dafür zur Verfügung, wie wir eben von Nikodemus gehört haben. Er war zu Hause bei Zachäus oder bei Maria und Martha. Und daneben ist er unter freiem Himmel auf den Berg gestiegen und hat vor viel Volks gesprochen. Er ist auf der einen Seite immer wieder in Einsamkeit und persönliche Stille gegangen und hatte zugleich Gefallen daran, eine Menge von Leuten zu erreichen, mal 4.000, mal 5.000, mit Brot und mit Fischen. Wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, der sehe. Und so werden unsere Ohren hören und es werden unsere Augen sehen, dass der Glaube sich dann auch nicht nur von innen heraus bildet, nicht nur im Herzen seinen Platz hat, nicht nur im Privaten und ganz Persönlichen aufgeht, sondern auch von außen aufgebaut und auferbaut wird. Brot und Fische, das sind doch auch eine Predigt. Na klar, das Erlebnis mit vielen Menschen unter freiem Himmel zusammen sein, das predigt doch auch, das macht doch glaubensmäßig auch etwas mit uns, selbstverständlich. Genauso ist das ein Kirchturm und genauso sind es die Glocken. Unser christlicher Glaube gründet nicht auf Äußerlichkeiten, aber ohne Äußerlichkeit kann er auch nicht gedeihen. Wir bauen unseren Glauben nicht nur von innen, nicht nur vom Herzen, von der Seele nach außen, sondern Herz, Seele und Glauben werden auch von außen auferbaut. Wir müssen immer beides sagen. Richtig ist, Gottes Wahrheit braucht keine Dome. Gottes Wahrheit braucht keine Kathedralen und keine Kirchtürme. Gottes Wahrheit kriecht unter in jeder Hütte und macht sie warm. Und auf der anderen Seite, Gottes Wahrheit leuchtet dann doch an besonderen Orten besonders ein. Und seine Wahrheit predigt an besonderen Orten besonders kräftig und überzeugend. Für mich hat das ein jüdischer Rabbi einmal schön auf den Punkt gebracht. Und er hat das gesagt mit Blick auf seine heilige Stadt Jerusalem. Er sagt, selbstverständlich ist Gott überall gegenwärtig. Aber mit ihm ist es so wie mit dem menschlichen Puls. Der ist auch überall im ganzen Körper. Aber man fühlt ihn deutlicher an besonderen Stellen. Man fühlt ihn deutlicher an besonderen Stellen. Unsere Kirchtürme sind so etwas wie Zeigefinger, sichtbare öffentliche Zeigefinger, die solche besonderen Stellen, solche Pulsorte des Glaubens markieren. Dein besonders schöner Pulsort ist die Stadtkirche St. Marien hier in Celle. 100 Jahre predigt ihr Turm ihn. 100 Jahre predigt er die Wahrheit Gottes den Gleichgültigen, den Zweiflern, den Suchenden, den Sicheren. 100 Jahre jetzt stellen sich Menschen unter diesen Turm, sind klein und verstummen, und wenn sie sein Gestein berühren und sich anlehnen, sind sie getröstet. Amen.